Ja, guten Abend, liebe Geschwister. Ich freue mich besonders, dass so viele Junge da sind. Ich habe schon ein richtiges Neudorf-Feeling bekommen. Ja, sehr schön. Ja, unser Thema lautet, wir haben es schon gehört, etwas ganz Neues beginnt. So habe ich also das Thema für unsere beiden Stunden überschrieben. Und wenn wir in Vers 2 lesen, wie der Heilige Geist spricht: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werke aus, zu welchem ich sie berufen habe, dann dürfen wir beachten, dass genau übersetzt es hier lautet: Sondert mir doch auf jeden Fall den Barnabas und Saulus zu dem Werke aus, zu welchem ich sie berufen habe. So übersetzen also das Konkordante Neue Testament und auch Heinz Schumacher diesen Vers: Sondert mir auf jeden Fall aus. Wir erkennen, jetzt beginnt etwas ganz Neues. Da produziert eine Firma ein ganz wunderbares Produkt und auf einmal legen die Inhaber fest: Wir wollen ein ganz neues Produkt entwickeln und wir wollen es auf den Markt bringen. Wir wissen, wir müssen in dieser Hinsicht absolutes Neuland betreten und für diesen Sonderauftrag benötigen wir eine kleine Gruppe aus unserem Unternehmen, die für die Entwicklung, die Produktion und die Vermarktung dieses Produktes verantwortlich ist. Die nehmen wir heraus und beauftragen sie mit diesem Sonderauftrag. Und genau, liebe Geschwister, das geschieht hier in Apostelgeschichte 13. Da geschieht etwas ganz Neues in der Heilsgeschichte. Da beginnt ein ganz neuer Haushalt. Barnabas und Saulus, sie bekommen einen Sonderauftrag. Und wenn wir weiterlesen, dann erkennen wir doch sehr schnell, dann zeigt uns der Heilige Geist sehr klar, wer ist denn der Träger dieses Sonderauftrags? Am Ende unseres Abschnitts haben wir gelesen: Als aber Paulus und seine Begleiter von Paphos abgefahren waren. Aha, die Reihenfolge hat sich also geändert. Der Paulus wird zuerst genannt und zwar mit seinem römischen Namen, den er ja als Inhaber des römischen Bürgerrechts besaß. Der Heilige Geist spricht: Sondert mir doch ja auf jeden Fall den Barnabas und den Saulus aus zu dem Werke, zu welchem ich sie berufen habe. Das wollen wir gleich in der Einleitung festhalten. Nicht die Brüder, die dort in Antiochien dem Herrn dienten und fasteten, die hatten nicht für sich beschlossen, wir wollen jetzt zur ersten Missionsreise aufbrechen. Nein, es war der Heilige Geist, der gesprochen hat. Und auch das wollen wir doch gleich in der Einleitung festhalten. Der Heilige Geist, er ist keine eigenständige Größe, die für sich gedacht werden könnte. Ich kann ihn auch nicht als Person verstehen, sondern der Heilige Geist ist nach Römer 8, Vers 9 der Geist des Vaters und des Sohnes. Und wir wollen beachten, was der Herr Jesus seinen Jüngern in Johannes 16, 13b und 14 bezüglich dem Heiligen Geist mitgeteilt hat. Dort sagt der Herr: Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was irgend er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Ganz wichtig, er wird nicht aus sich selbst reden, sagt hier der Herr Jesus bezüglich dem Reden des Heiligen Geistes. Und wenn unser Herr hier sagt, von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen, dann erkennen wir diesen Auftrag, den der Heilige Geist also hier in Apostelgeschichte 13 ausgesprochen hat, den hat er von dem erhöhten Herrn Christus Jesus empfangen. So beginnen wir jetzt mit dem ersten Hauptpunkt, der ganz neue Auftrag durch den erhöhten Herrn. Ja, wieso behaupten wir, dass etwas ganz Neues beginnt? Wieso sprechen wir hier von einem Sonderauftrag? Sehr viele liebe Geschwister sehen das überhaupt nicht so, sondern sie verstehen ja die Apostelgeschichte als eine Darstellung, wie das Evangelium von Jerusalem aus sich zu den Nationen ausgebreitet hat. In einer Art und Weise, wie wir das von der Natur her sehr gut kennen. Wir stehen an einem kleinen See, die Wasserfläche ist spiegelglatt. Und jetzt nehmen wir einen kleinen Stein und werfen ihn in diesen ruhigen See hinein. Und dann dürfen wir etwas ganz Kostbares entdecken. Wir wissen es alle. Vom Auftreffpunkt des Steins auf die Wasseroberfläche aus entstehen konzentrische Kreise, die also alle diesen Auftreffpunkt des Steines auf die Wasseroberfläche zum Mittelpunkt haben. Und so verstehen sehr viele, wahrscheinlich die allermeisten Gläubigen, die Apostelgeschichte. In Jerusalem, da hat die Evangeliumsverkündigung begonnen und von Jerusalem aus hat sich die Evangeliumsverkündigung kreisförmig immer weiter ausgebreitet, eben auch zu den Nationen. Ganz so, bis der Herr seinen Jüngern verkündigt hatte in Apostelgeschichte 1,8: Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Einmal müssen wir beachten, dass das griechische Wort Geh, welches wir hier für Erde finden, auch mit Land übersetzt werden kann. Wir können also auch übersetzen bis zur letzten Grenze des Landes. Vom Gesamtzeugnis der Schrift sind beide Übersetzungen richtig. Doch müssen wir beachten, das ist auch das Zeugnis der Schrift, das eine kommt vor dem anderen. Bevor die 11 hier angesprochenen Apostel die Zeugen ihres Herrn bis an das Ende der Erde sein werden, sind sie zuerst einmal die Zeugen ihres Herrn bis zur letzten Grenze des Landes. Für die 11 Apostel war es völlig klar, dass ihr Dienstauftrag an den Nationen erst dann umgesetzt werden kann, wenn das 12-Stämme-Volk Israel seinen König und Messias erkannt haben wird. Wir müssen festhalten, was der Herr Jesus seinen Jüngern in Matthäus 10,23 mitgeteilt hat. Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht ihm die andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Und jetzt müssen wir beachten, dass nach Apostelgeschichte 1, Vers 3 der Herr Jesus in den 40 Tagen zwischen seiner Auferstehung und Himmelfahrt seinen Jüngern, also diesen, den 11 damals, einen Detailunterricht über das Reich Gottes, also das dem Volk Israel verheißene Königreich der Himmel hier auf der Erde gab. Da hat er ihnen die Dinge, die dieses Reich betreffen, im Detail erklärt. 40 Tage lang hat er es ihnen erklärt. Und so war für die Jünger die Reihenfolge völlig klar. Wir haben einen klaren Auftrag, unserem Volk Israel, Jesus Christus als König und Messias zu bezeugen. Wir wissen, wir werden mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis unser Herr wiederkommt. Und erst danach, nach der Wiederkunft des Herrn zu seinem Volk und Land Israel und der nationalen Wiedergeburt unseres Volkes, danach werden wir eben die Zeugen unseres Herrn sein an die Nationen. Das war für sie völlig klar. Wir fassen das also nochmals kurz zusammen. Für die Apostel der Beschneidung war völlig klar: Bis zur Wiederkunft unseres Herrn zu seinem Volk Israel beschränkt sich unser Dienst auf die Städte Israels. Wir werden mit ihnen gar nicht fertig. Und wenn wir in eine Stadt außerhalb von Israel geführt werden, wohin gehen wir dann? Freilich nur zu unseren Volksgenossen, unseren Verwandten nach dem Fleisch, die in der Diaspora leben. Und dann, wenn im Zusammenhang mit der nationalen Buße unseres Volkes unser Herr wiedergekommen sein wird, dann haben wir selbstverständlich die Botschaft zu verkündigen bis an das Ende der Erde. Diese Situation erkennen wir doch auch sehr klar in Apostelgeschichte 8,1. Da lesen wir nach der Steinigung des Stephanus, wie eine große Verfolgung entstand gegen die junge Brautgemeinde in Israel. Und jetzt lesen wir da im zweiten Teil von Vers 1. Und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Die Apostel blieben also zuerst einmal in Jerusalem. Das Kommen des Petrus und seiner Begleiter in das Haus des Cornelius stellte eine Sonderlektion für Petrus dar. Einmal sehen wir hier eine Darstellung, wie es einmal sein wird im tausendjährigen Reich, dass eben die Nationen über den Mittlerdienst des Volkes Israel in den Genuss des Heils und des Segens kommen dürfen. Und dann eben diese Sonderlektion für Petrus. Mit dem Geschehen im Hause des Cornelius, dass der Heilige Geist auf alle fiel, die das Wort hörten, ohne dass die jetzt einen Bußruf jetzt, ja, Buße getan hatten, so wie jetzt in Apostelgeschichte 2 es heißt, tut Buße, lasst euch taufen und dann wird der Heilige Geist kommen. Wie war es bei ihnen? Sie hörten das Wort und durften gläubig werden und durften den Heiligen Geist empfangen. Damit hat Gott doch dem Petrus gezeigt, was jetzt bald beginnen würde, nämlich ein ganz neuer Weg für die Nationen zum Heil. Dass wir Apostelgeschichte 13 nun niemals als einen weiteren konzentrischen Kreis verstehen dürfen, der das Pfingstgeschehen in Apostelgeschichte 2 zum Mittelpunkt hat, wollen wir jetzt näher betrachten. Und ich möchte dazu drei Begründungen geben, warum das jetzt wirklich etwas ganz Neues ist, was hier geschieht, wenn hier der Heilige Geist sagt, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werke aus, zu welchem ich sie berufen habe. Und möge es der Herr schenken, dass wir erkennen, was hier so Gewaltiges geschehen ist, damals ja in Apostelgeschichte 13. Ja, drei Antworten, warum ist Apostelgeschichte 13 nicht ein weiterer konzentrischer Kreis zu Apostelgeschichte 2, dem Pfingstgeschehen in Jerusalem? Die erste Begründung, der Ort. Der Ort. Wo hat denn der Heilige Geist gesprochen und diesen Auftrag gegeben? Ganz klar, wir befinden uns in Antiochien, einer Stadt, rund 600 Kilometer nördlich von Jerusalem, ziemlich senkrecht nach oben, ganz im Süden der heutigen Türkei gelegen. Antiochien, dort hat der Heilige Geist gesprochen. Das Zentrum der jungen Brautgemeinde aus Israel war freilich Jerusalem. Dieser Dienstauftrag, so erkennen wir doch hier schon, den Barnabas und Saulus empfangen haben, ist losgelöst von der jungen Brautgemeinde in Jerusalem. Barnabas und Saulus haben nicht die Säulen, die führenden Apostel in Jerusalem konsultiert und sie gefragt, was haltet ihr denn von unserem Vorhaben, dass wir jetzt aufbrechen, ja, zu dieser Reise. Auch war keiner von diesen Säulen an der Aussendung beteiligt. Also wie bereits die Begegnung des Saulus von Tarsus mit dem erhöhten Christus weit weg von Jerusalem, vor den Toren von Damaskus stattfand, so nun auch das Reden des erhöhten Herrn durch den Heiligen Geist. Dort in Antiochien erklingt die Botschaft des Heiligen Geistes. Sondert mir auf jeden Fall Barnabas und Saulus aus zu dem Dienste, zu welchem ich sie berufen habe. Und ich habe gelesen, Antiochien war damals wohl die drittgrößte Stadt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, im Römischen Reich. Also eine ganz klare, ja, Nationen, ein Ort der Nationen. Wir dürfen also erkennen, liebe Geschwister, das, was jetzt beginnt, ist eine andere Linie als die bisher geoffenbarte Königreichslinie. Das irdische Königreich Jesu Christi hier auf der Erde hat nur eine Stadt als Zentrum und Heilszentrale. Kostbar lesen wir es in Psalm 48, 1 und 2. Mögen es unsere Politiker doch begreifen. Natürlich, ja, sie verstehen es nicht, aber die Bibel ist so eindeutig in ihrer Aussage. Psalm 48, 1 und 2. Groß ist Jahweh und sehr zu loben in der Stadt unseres Gottes, auf seinem heiligen Berge. Schön ragt empor, eine Freude der ganzen Erde. Der Berg Zion an der Nordseite, die Stadt des großen Königs Die Stadt des großen Königs ist keine andere Stadt als Jerusalem. Vom Ölberg ist unser Herr gen Himmel gefahren und nirgendwo anders als dorthin wird er sichtbar in Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Das ist die klare Botschaft, die die 11 empfangen haben, Apostelgeschichte 1, 11 und 12. Männer von Galiläa, das reden die zwei Engel zu diesen 11 Aposteln, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird also kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Eine ganz klare Aussage. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berge, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Das war die Botschaft, die die Apostel gehört haben. Das war ihre Erwartung. Dort ist er hinaufgefahren und dorthin wird unser Herr zurückkehren. Und wir wollen noch Sacharja 14,4 A dazu nehmen, wo es heißt, und seine Füße werden an jedem Tage auf dem Ölberge stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Also, ganz wichtig, merken wir uns, und so verstehen wir schon, gehen schon Kronleuchter auf, warum heute die Welt sich so verhält, wie sie sich verhält. Jerusalem ist die Stadt des großen Königs. Vom Ölberg ist der Herr gen Himmel aufgefahren und genau dorthin wird er zurückkehren. Und auch im tausendjährigen Reich, da ziehen die Nationen nicht irgendwo hin. Nein, da wird einer zum anderen sagen, Jesaja 2, Vers 3, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt und lasst uns hinaufziehen zum Berge Jahwes, zum Hause des Gottes Jakobs. Und er wird uns belehren aus seinen Wegen und wir wollen wandeln in seinen Pfaden. Denn von Zion wird das Gesetz, die Tora, die Lehre, die Weisung ausgehen und das Wort Jahwes von Jerusalem. Und wir lesen es ja in Sacharja 14, Vers 17, dass diejenigen Nationen, die im tausendjährigen Reich nicht sich aufmachen zum Laubhüttenfest hinauf nach Jerusalem, dass über sie kein Regen kommen wird. Und wie gesagt, wenn wir beachten, dass Jerusalem die Heilszentrale für das Königreich der Himmel hier auf der Erde sein wird, dann verstehen wir, weshalb die Weltbeherrscher dieser Finsternis mit Satan an ihrer Spitze alles daran setzen, Jerusalem unter ihrer Kontrolle zu haben. In Sacharja 12 lesen wir einmal, dass Jerusalem zu einer Taumelschale wird für alle Völker ringsum. Also das sind meines Erachtens zwei Ereignisse, die uns da beschrieben werden. Das erste Ereignis, Jerusalem, eine Taumelschale für alle Völker ringsum. So wie ich das verstehe, wird das noch vor der 70. Jahrwoche geschehen, dass eben Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum wird. Und dann eben, das ist das zweite Ereignis, was da beschrieben wird in Sacharja 12, ein Laststein für alle Völker. Wie gesagt, nach meinem Verständnis, Taumelschale noch vor der 70. Jahrwoche, Laststein für alle Völker am Ende der 70. Jahrwoche. Beide Ereignisse werden durch das Eingreifen des Gottes Israels beendet. Das erste Ereignis findet sein Ende in Sacharja 12, Vers 6. An jenem Tage werde ich die Fürsten von Juda machen gleich einem Feuerbecken unter Holzstücken und gleich einer Feuerfackel unter Garben. Und sie werden zur Rechten und zur Linken alle Völker ringsum verzehren. Und fortan wird Jerusalem, das heißt die Einwohnerschaft von Jerusalem, an seiner Stätte wohnen in Jerusalem. Nach meinem Verständnis vor der 70. Jahrwoche, wo Israel dann auch nochmal eine Zeit der Stärke und der Blüte erleben wird. Und natürlich, wir wissen, was daraus dann folgt, natürlich auch Abfall. Und wir kennen das Gleichnis vom Senfkorn, das da zu einem Baum wird, eine Entartung, so können wir verstehen, dass eben das Königreich, in falscher Weise, da vorweggenommen werden wird. Aber zuerst einmal, Gott greift ein und ja, wird sein Volk retten. Das zweite Ereignis eben dann findet sein Ende durch die sichtbare Wiederkunft des Herrn Jesus auf den Ölberg, wie wir es gerade betrachtet haben. Also ganz wichtig, das Königreich der Himmel, die sichtbare Königsherrschaft Jesu Christi hier auf der Erde ist gebunden an Israel, ist gebunden an Jerusalem. Ganz wichtig. Grundsätzliche Linie, die wir festhalten dürfen, auch wenn wir manches sicherlich oder so manches noch nicht klar verstehen und sehen, aber das sind die Linien, die wir festhalten müssen. Und wenn eben der Heilige Geist nun in Antiochien spricht, sondert mir auf jeden Fall Barnabas und Saulus zu dem Werke aus, zu welchem ich sie berufen habe, dann erkennen wir doch sehr klar, jetzt beginnt etwas ganz Neues. Ja, freilich, das Apostelkonzil fand in Apostelgeschichte 15 freilich noch in Jerusalem statt. Noch war Jerusalem der Ort, an dem die zentralen Lehrfragen besprochen wurden. Doch schon hier in Apostelgeschichte 13 sehen wir, losgelöst von Jerusalem, losgelöst von den Aposteln der Beschneidung, beginnt Gott etwas ganz Neues. Die zweite Begründung, die Zeit. Die Zeit. Es war keinesfalls so, dass die Masse des jüdischen Volkes zu dieser Zeit, ja, den Herrn Jesus als seinen König und Messias angenommen hatte und auf diesem Hintergrund nun der Zeitpunkt gekommen war, das Evangelium hinein in die Völkerwelt zu tragen. Vielmehr war mit der Steinigung des Stephanus so eine gewaltige Zäsur geschehen. Wir wollen es kurz beleuchten. Die ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Was war das für ein Anbruch in Jerusalem? Apostelgeschichte 2,41. Wir lesen von 3000 Seelen, die am Pfingsttage hinzugetan wurden. Apostelgeschichte 4, Vers 4. Lesen wir von 5000 gläubig gewordenen Männern. Und in Apostelgeschichte 6, Vers 7 heißt es, und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem vermehrte sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Nach meinem Verständnis bekommen wir hier einen klaren Hinweis, wer denn die ersten Empfänger des Hebräerbriefes sind. Die große Menge der Priester, die gläubig werden durfte. Ja, was war das für eine gewaltige Entwicklung damals in Jerusalem? Und wir müssen das beim Lesen der Apostelgeschichte immer im Hinterkopf haben. Wir haben gesagt, der Herr Jesus hat seinen Jüngern einen 40-tägigen Detailunterricht über das Königreich der Himmel gegeben. Und die Frage der Jünger ist nur logisch. Die sie in Apostelgeschichte 1, Vers 6 dann eben ihrem Herrn stellen. Herr, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her? Und von den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte aus betrachtet, standen die Anzeichen und Signale hierfür auf grün. Und dann lesen wir aber direkt nach unserem gerade zitierten Vers 7 aus Apostelgeschichte 6, wo wir von dieser großen Menge der Priester gelesen haben, da lesen wir in Vers 8 von Stephanus, diesem Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, so wird er uns in Vers 5 beschrieben, voll Gnade und Kraft, der Wunder und große Zeichen unter dem Volke tat. Und wir lesen wieder aus verschiedenen Synagogen, welche aufstanden, die mit dem Stephanus gestritten haben. Auch solche aus der Synagoge von Zilizien stritten mit Stephanus und vielleicht war da auch dieser Saulus von Tarsus, dieser Stadt in Zilizien, bei denen dabei, die mit ihm stritten. Und wie sie es bei unserem Herrn machten, wie wir es in Matthäus 26, 60 und 61 lesen, so machten sie es auch hier. Sie schoben heimlich Männer vor, die sagten, Apostelgeschichte 6, 11 und 12, wir haben in Lästerworte reden hören gegen Moses und Gott. Und sie erregten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten und sie fielen über ihn her und rissen ihn mit sich fort und führten ihn vor das Synedrium. Und am Ende seiner gewaltigen Rede, und es ist für mich immer wieder tief beeindruckend, diese Rede, einmal erkennen wir hier, der Stephanus, das war ja einer der Diakone, der hat geschwind eine Predigt gehalten, von Abraham beginnend. Und wir bekommen ganz wertvolle Antworten auf Fragen. Wer war denn das im Dornbusch? Und wer war denn das auf dem Berg, der mit dem Mose geredet hat? Also kostbare Rede, wirklich ganz wertvoll zu studieren. Und am Ende seiner gewaltigen Rede bezeugt er dann dem Hohen Rat. Apostelgeschichte 7, 51 bis 54. Ihr halsstarrigen und unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstreitet allezeit dem Heiligen Geiste, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten zuvor verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht beobachtet habt. Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Sie steinigten ihn und dann, wir haben es schon genannt, Apostelgeschichte 8, Vers 1, eine große Verfolgung gegen die Versammlung in Jerusalem entstand. Standen die Signale für das Kommen des Reiches für Israel zu Beginn der Apostelgeschichte auf grün, so tritt mit der Steinigung des Stephanus eine gewaltige Zäsur ein. Nein, es war also keineswegs die Zeit gekommen, den Nationen die Königreichsbotschaft zu bringen und den gewaltigen Auftrag zu erfüllen, den die Elf von ihrem Herrn, Matthäus 28, 19, erhalten hatten. Geht nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern. Also wir haben gesagt, der Ort zeigt eine andere Linie wie Königreichsbotschaft. Auch die Zeit zeigt uns eine andere Linie, nicht ein weiterer konzentrischer Kreis des Geschehens aus Apostelgeschichte 2. Und wir wollen noch einen dritten Grund nennen, und das sind eben die Beauftragten. Der dritte Grund sind die in Apostelgeschichte 13 Beauftragten. Wir haben gerade Matthäus 28, 19 gelesen, und beim Lesen dieses Verses erkennen wir sehr deutlich, wer waren die Befehlsempfänger dieses gewaltigen Auftrags hinzugehen und alle Nationen zu Jüngern zu machen. Und es waren eben die 11 Apostel. Wer sind hier in Apostelgeschichte 13? Die Befehlsempfänger, die vom Heiligen Geist eine klare Anweisung bekommen haben. Sondert mir auf jeden Fall aus Barnabas und Saulus. Der Heilige Geist nennt hier unmissverständliche Namen. Namen, ganz konkret. Und wir haben es gesagt, Johannes 16, der Heilige Geist spricht nie aus sich selbst, sondern das, was er von dem erhöhten Herrn zum Sagen beauftragt wurde. Wie passt das nun zusammen? Wir wollen noch eine weitere Stelle aus dem Galaterbrief betrachten. Auch hier müssen wir uns fragen, wie können die geisterfüllten Apostel und Säulen in Jerusalem, die aus dem Munde ihres Herrn solch einen klaren Befehl empfangen haben, wie können sie ihr Ja geben zu dem, was wir jetzt in Galater 2, 7 bis 10 lesen? Sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass mir das Evangelium der Vorhaut anvertraut war, gleich wie Petrus das der Beschneidung, denn der, welcher in Petrus für das Apostelamt der Beschneidung gewirkt hat, hat auch in mir in Bezug auf die Nationen gewirkt. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen wurden, mir und Barnabas die Rechte der Gemeinschaft, auf dass wir unter die Nationen, sie aber unter die Beschneidung gingen, nur dass wir der Armen eingedenk wären, dessen ich mich auch befleißigt habe, also zu tun. Wir müssen uns doch fragen, liebe Geschwister, wie kann das sein, dass die Säulen in Jerusalem, Jakobus, Petrus und Johannes, ihr Ja dazu gaben, dass Paulus und seine Mitarbeiter zu den Nationen gingen und sie sich auf die Beschneidung begrenzten? Sie haben doch die Botschaft von ihrem Herrn gehört, Matthäus 28, alle Nationen zu Jüngern zu machen. Wir erkennen, Weil es ist ausgeschlossen, dass diese Säulen im Ungehorsam gehandelt haben. Es waren geistbevollmächtigte Geschwister. Einmal mehr erkennen wir, dass wir die Schrift äonenmäßig und haushaltungsmäßig lesen müssen, da wir sonst die Schrift nie verstehen können und nur Verwirrung und Durcheinander entsteht. Für den Apostel der Beschneidung war es offensichtlich völlig klar, dass der Auftrag, den sie in Matthäus 28 von ihrem Herrn empfangen hatten, noch gar nicht dran war. Ja, sie haben ja aus dem Munde ihres Herrn gehört, dass sie mit den Städten Israels vor seiner Wiederkunft zu seinem Volk gar nicht fertig werden. Also in Galater 2 und Apostelgeschichte 15 erkennen wir sehr klar, dass die Apostel der Beschneidung erkannten, dass sie Zeugen davon sind, dass eine gewaltige Weichenstellung in der Heilsgeschichte stattfindet. Lautete von der bisherigen Gottesoffenbarung her es so: Zuerst muss Israel gerettet werden. Und dann bekommen durch den Mittlerdienst des Volkes Israel die Nationen Anteil am Heil und am Segen. So darf Jakobus in Apostelgeschichte 15, 14 bis 16 den nun beginnenden Einschub in der Heilsgeschichte unseres großen Gottes und Vaters formulieren. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst die Nationen heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Liebe Geschwister, was muss das für die gewesen sein? Zuerst die Nationen, eine ganz gewaltige Weichenstellung. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht: Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über welche mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut, was von jeher bekannt ist. Zuerst ein Volk aus den Nationen. Danach der Wiederaufbau der Hütte Davids mit dem Ziel, dass die übrigen der Menschen den Herrn suchen. Jakobus nimmt hier ein Wort aus dem Propheten Amos, Kapitel 9, 11 und 12, in dem es heißt, dass nach Gericht über die Sünder des Volkes Israel Gott die verfallene Hütte Davids wieder aufrichten wird. Die bisher bekannte Gottesoffenbarung, zuerst Israel und dann durch Israel die Nationen, wird keineswegs aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Sie wird unterbrochen für einen ganz besonderen Kairos, in dem etwas ganz Neues gilt: zuerst ein Volk, eine Auswahl aus den Nationen, und wenn dieser Kairos abgeschlossen ist, dann gilt wieder das, was vorher gegolten hat. Das zwölfstämmige Volk Israel hat den absoluten Vorrang. Dann können wir Nationenleute nur durch den Mittlerdienst des Volkes Israel Anteil bekommen am Heil und am Segen. Ja, und was muss das damals gewesen sein in Apostelgeschichte 15, wo die Apostel gerungen haben und es auch heftig zur Sache ging, wie wir da lesen? Ja, wie lange dieser Einschub, dieser Kairos dauern würde, das war damals in Apostelgeschichte 15 freilich noch nicht bekannt. Erst als im Jahre 70 der Tempel zerstört wurde, da war es klar, das Königreich ist in weite Ferne gerückt. Und auch das müssen wir festhalten: Keineswegs sind die Apostel der Beschneidung von ihrer Verkündigung abgerückt. Und das ist auch sehr bewegend immer wieder für mich, wie treu diese Männer waren dem Auftrag, den sie von ihrem Herrn empfangen haben. Sie haben ihrem Volk weiterhin das Königreichsevangelium bezeugt. Sie blieben dem Auftrag ihres Herrn absolut treu. Und nur Paulus und seine Mitarbeiter haben eben diese ganz neue Botschaft vom Leib des Christus bezeugt. Und so sehen wir eben, der Ort, die Zeit und die Beauftragten beweisen doch sehr klar, zeigen uns sehr klar, dass der in Apostelgeschichte 13 vom erhöhten Herrn durch den Heiligen Geist gegebene Auftrag ein ganz neuer Auftrag war. Wir betrachten jetzt den Zeitpunkt des Redens des Heiligen Geistes. Bevor wir fortfahren in der Betrachtung, es beginnt jetzt die erste Missionsreise, möchte ich auf eine doch sehr kostbare Formulierung zu sprechen kommen, die mir auch sehr, sehr wichtig geworden ist. Es heißt in Vers 2, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Wir finden hier das Partizip Präsens und so könnten wir auch übersetzen, dem Herrn dienend und fastend sprach der Heilige Geist. Ganz wichtig, wann hat der Heilige Geist gesprochen? Als sie dem Herrn dienten und fasteten. Wie oft haben wir uns doch schon selbst die Frage gestellt oder diese Frage von anderen gehört. Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Wie erkenne ich den Willen Gottes? Klassisches Jugendkreis-Thema. Wie erkenne ich den Willen Gottes für mein Leben? Und Vers 2 in unserem Text gibt uns die ganz einfache und unmissverständliche Antwort auf die Frage, wie erkennen wir den Willen Gottes? Das können wir für uns nehmen, persönlich, für unseren Hauskreis, für unsere Versammlung, können wir einfach ganz konkret nehmen. Ganz einfach, wie erkennen wir den Willen Gottes, indem wir dem Herrn dienen und fasten? Oder anders formuliert können wir sagen, wenn wir nicht im Dienste des Herrn stehen, liebe Geschwister, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir nicht den Willen Gottes für unser Leben erkennen. Die Brüder, die uns in Vers 1 genannt werden, die haben kein Gemeindeaufbauseminar besucht. Die haben keinen Gabentest gemacht, sondern die haben das einzig Richtige gemacht, was sie als Sklaven Jesu Christi machen konnten und auch zu tun hatten. Sie dienten dem Herrn. Wenn es in 3. Mose 11, 44 und 45 heißt, wenn dort Gott zu seinem Volk der Wahl spricht, seid heilig, denn ich bin heilig, dann bedeutet das doch, seid für mich da, denn ich bin für euch da. Heilig sein bedeutet, abgesondert zu sein, für Gott da zu sein. Und wenn unser Herr Jesus in Johannes 4, 34 sagt, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe, dann erkennen wir, unser Herr Jesus Christus wollte nichts anderes, als für den Vater da zu sein. Das war seine Speise, davon lebte er, den Willen seines Vaters zu tun. Und wenn wir hier in Apostelgeschichte 13 von diesen Brüdern, von diesen fünf Brüdern lesen, dass sie dem Herrn dienten und fasteten, dann erkennen wir, wie diese Männer für den da sein wollten, der sich selbst für sie dahingegeben hat und sie erkauft hat mit seinem teuren und kostbaren Blut. Wie schreibt Paulus in Römer 6, 22, jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als Ende aber ewiges Lebens. Das ist unser Lebensprogramm, liebe Geschwister. Das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat uns freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wir wurden aus der Sklaverei der Sünde befreit, um Gottes Sklaven zu werden. Und wenn Paulus hier schreibt, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit oder Pfleiderer übersetzt in Heiligkeit hinein, dann dürfen wir das doch so verstehen. Das ist die Frucht dieses gewaltigen Herrschaftswechsels. Wir dürfen jetzt heilig sein, das heißt ganz und gar für den Vater und den Sohn da sein. Das war das Lebensprogramm dieser fünf Brüder. Und ein Wort zum Fasten. Wenn Menschen heute fasten, dann tun sie das doch oft deshalb, um ihr Wohlbefinden zu stärken, für ihren Körper, für sich selbst. Und das ist ja keineswegs verkehrt, wenn man auch was für seinen Körper tut. Doch, liebe Geschwister, hat überhaupt nichts mit diesem Fasten zu tun, was wir in der Schrift finden. Es ist geradezu das Gegenteil. Fasten ganz allgemein bedeutet, sagt, ich stelle meine ganz eigenen Bedürfnisse hinten an. Ich will mich ganz meinem Herrn zur Verfügung stellen. Und so dürfen wir natürlich Fasten einmal als Nahrungsverzicht verstehen. Doch wir müssen den Begriff viel, viel weiter fassen. Ablenkung vom Wesentlichen, Vielgeschäftigkeit und Beschäftigung mit Unwesentlichem, das hindert uns daran, für Gott da zu sein. Und es ist doch schon verrückt, das fragen wir uns immer wieder. Wir haben viel mehr Urlaub als die Generationen vor uns. Wir haben auch meistens wenigstens doch eine kürzere Wochenarbeitszeit als die Generationen vor uns. Und doch bringen wir es schier nicht fertig, ja, diese drei Gs zu praktizieren: Gebet, Gottes Wort und Gemeinschaft. Und da merken wir, wir müssen uns immer wieder herausschneiden, eine Zeit für die Beschäftigung mit dem Wort, fürs Bibellesen, fürs Gebet, für die Gemeinschaft oder eben auch, dass wir einmal eine Freizeit besuchen. Also das bedeutet doch das, dass wir das, was die Männer hier zum Ausdruck gebracht haben, sie wollten sich dem Herrn zur Verfügung stellen. Und so können wir uns das eben merken, liebe Geschwister. Wie bekommen wir Wegweisung für die nächsten Schritte in unserem Leben? Ganz einfach, indem wir die Dienstaufgaben, die der Herr einem jeden von uns gegeben hat, in die wir hineingestellt sind, indem wir sie ja in Treue und Hingabe ausführen. Und ich möchte so sagen, wenn wir uns dem Herrn zur Verfügung stellen, auch ihr junge Geschwister, dann wird alles andere werden. Dann wird alles andere sich fügen. Stellt euch dem Herrn zur Verfügung. Seid ihm treu und gebt euer Leben ihm hin. Und ja, praktiziert diese drei Gs. Müsst nicht alles erlebt haben, sondern ja, stellt euch dem Herrn zur Verfügung. Und dann sprach der Heilige Geist und sie bekamen Wegweisung, was sind die nächsten Schritte für mein Leben. Ich möchte abschließend zu diesem Punkt noch Römer 6, Vers 11 lesen, weil wir da auch dieses Partizip Präsens finden, was auch ganz wichtig ist. Römer 6, Vers 11. Also auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Also wie halten wir uns der Sünde für tot, liebe Geschwister? Indem wir Gott leben, ganz einfach. Indem wir uns ihm zur Verfügung stellen, für ihn da sein wollen. Und wie oft habe ich und haben wir so gelebt, wie das Kaninchen durch den Blickkontakt mit der Schlange gefesselt ist, sitzen bleibt, wie gebannt, anstatt ganz schnell wegzurennen. So haben wir es doch alle auch schon erlebt. Wir haben uns mit der Sünde beschäftigt und wollten sie so überwinden und immer sind wir unterlegen. Wie halten wir uns der Sünde für tot? Indem wir uns eben nicht mit ihr beschäftigen, sondern gerade das Gegenteil tun, indem wir täglich uns dem Herrn zur Verfügung stellen. Und liebe Geschwister, wenn wir gefallen sind, dann bringen wir unsere Schuld ans Kreuz. Unser himmlischer Vater sie in seinem geliebten Sohn längst verhandelt und bezahlt hat. Also indem wir Gott leben, für ihn da sind, uns ihm zur Verfügung stellen, halten wir uns der Sünde für tot. Ja, wir kehren zurück zu Apostelgeschichte 13. Wir lesen in Vers 3, dass nachdem der Heilige Geist diesen Sonderauftrag gegeben hatte, die Brüder fasteten und beteten und als sie dem Paulus und dem Barnabas die Hände aufgelegt hatten, sie entließen. Und dann heißt es in Vers 4, wie Barnabas und Saulus nach Seleucia hinabgingen. Seleucia war die Hafenstadt der rund 25 Kilometer landeinwärts gelegenen Stadt Antiochien. Von dort segelten sie nun nach Südwesten in Richtung Zypern und in Zypern angekommen verkündigten sie dort in Salamis das Wort in den Synagogen der Juden. Und wir finden hier nun in Vers 5 einen zu beachtenden Nachsatz. Dort heißt es, sie hatten aber auch Johannes zum Diener. Wer war dieser Johannes? Johannes war nach Apostelgeschichte 12, Vers 12, der Sohn der Maria, in deren Haus sich die Geschwister zum Gebet versammelt hatten, als Petrus von Herodes festgenommen war. Also das war der Johannes Markus. Und ja, ihn nahmen Barnabas und Saulus von Jerusalem mit und brachten ihn nach Antiochien. Wir haben das ja auch vom Andi gehört, am Ende von Vers 12, wo das Kapitel 12, dass ja, sie auch den Johannes mitnahmen, der Markus zubenannt war. Es war nämlich so, dass Barnabas und Saulus beauftragt worden waren, die von den Geschwistern in Antiochien gegebenen Gaben nach Judäa und Jerusalem zu bringen. Wir lesen dazu Apostelgeschichte 11, 27 bis 30. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochien herab. Einer aber von ihnen mit Namen Agabus stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte, welche auch unter Claudius eintrat. Sie beschlossen aber, je nachdem einer der Jünger begütert war, ein jeder von ihnen zur Hilfsleistung den Brüdern zu senden, die in Judäa wohnten, was sie auch taten, indem sie es an die Ältesten sandten, durch die Hand des Barnabas und Saulus. Und als sie da eben zurückkamen nach Antiochien, haben sie den Johannes Markus mitgenommen. Das ist mal wichtig, dass wir jetzt den Johannes Markus, über den werden wir morgen ganz am Ende auch noch sprechen, aber dass wir das schon einmal jetzt im Hinterkopf behalten. Ja, wir hatten den ersten großen Hauptteil, drei Gründe, warum Apostelgeschichte 13 nicht ein weiterer konzentrischer Kreis zur Apostelgeschichte 2 ist. Wir haben genannt den Ort, die Zeit und die beauftragten Personen. Und jetzt wollen wir heute Abend noch kurz beginnen, ja, mit den drei Personen, die die neue heilsgeschichtliche Situation kennzeichnen. Ja, unser Thema lautet ja, etwas ganz Neues beginnt. Und unsere Geschichte zeigt uns jetzt eben drei Männer, deren Verhalten diese ganz neue Verwaltung in der Heilsgeschichte unseres großen Gottes und Vaters darstellt und zum Ausdruck bringt. Wir lesen einmal von dem Prokonsul Sergius Paulus, dann lesen wir von dem Zauberer Bar Jesus bzw. Elimas wird er genannt und eben von dem Begleiter von Paulus und Barnabas, dem Johannes Markus. Und so wollen wir jetzt noch mit dem Sergius Paulus beginnen. Der Sergius Paulus war der Prokonsul von Zypern. Heinz Schumacher erklärt in seiner Übersetzung des Neuen Testaments, dass der Prokonsul der Verwalter einer Provinz des römischen Senats ist. Kann man vielleicht sagen, so etwas wie ein Landrat heute. Ja, und von diesem Mann lesen wir in Vers 7, dass er ein verständiger Mann war. Und jetzt lesen wir einen ganz kostbaren Satz, Vers 7. Dieser rief Barnabas und Saulus herbei und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Ein Nationenmann möchte das Wort Gottes hören. Von Cornelius, wir haben ja vorhin vom Cornelius gesprochen schon, lesen wir in Apostelgeschichte 10, 1 und 2. Ein gewisser Mann aber in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italischen Schar, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Hause, der dem Volke viele Almosen gab. Wenn in der Apostelgeschichte vom Volk die Rede ist, ist das zwölfstämme Volk Israel gemeint, und alle Zeit zu Gott betete. Wir wissen, nachdem ein Engel Cornelius begegnet war, der ihm sagte, er solle den Petrus holen, da hatte er Cornelius zwei seiner Hausknechte und einen frommen Kriegsknecht nach Joppe geschickt, um Petrus zu holen. Also wir sehen, der Cornelius, das war ein Mann, der eine ganz tiefe Verbundenheit zum Volk Israel hatte. Er fürchtete den Gott Israels mit seinem ganzen Hause und betete den Gott Israels an. So haben wir es gelesen. Er war ein Proselyt des Tores, so nennt man diese, die sich sehr eng an das Volk Israel gehalten haben, aber nicht durch eine Beschneidung Teil des Volkes geworden sind. Also nicht ein richtiger Proselyt, sondern ein Proselyt des Tores. Und jetzt von Sergius Paulus lesen wir, solches nicht. Er wird uns als verständiger Mann beschrieben und ich verstehe so, dass er einfach, jetzt sage ich es mal so, ein klassischer Nationenmann war. Und einmal, wie gesagt, ein sehr verständiger Mann und gleichzeitig ein Mann, der unter dem Einfluss dämonischer Mächte durch diesen Hofmagier Elimas stand. Und da habe ich denken müssen, wie ist damit doch der Sergius Paulus ein Repräsentant für die Nationenwelt? Die Nationen, sie stehen von Haus aus unter der Herrschaft der Kosmokratoren, der Weltbeherrscher dieser Finsternis. Der Herr Jesus in der Versuchung, ja, sich befindend, da spricht der Teufel. Und der Teufel führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und der Teufel sprach zu ihm, ich will dir alle diese Gewalt und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben und wem irgend ich will, gebe ich sie. Lukas 4, 5 und 6. Und wir finden in 5. Mose 4, Vers 19 auch eine sehr bemerkenswerte Stelle. Da warnt der Mose Israel davor, sich vor der Sonne, dem Mond, den Sternen und dem ganzen Heere des Himmels zu bücken, welche Gott allen Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat. Ja, die Völker und Nationen, sie stehen unter der Herrschaft der Kosmokratoren. Und wir lesen es ja im Römerbrief, sie sind dahingegeben. Sie sind dahingegeben. Und in 1. Korinther 10, Vers 20 schreibt der Apostel Paulus, dass das, was die Nationen opfern, sie den Dämonen opfern. Wir lesen ja vom Turmbau zu Babel, dieses Wesen dieser Nationen. Bauen wir uns einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Machen wir uns einen Namen und wir hören die Lüge der Schlange, ihr werdet sein wie Gott. Ja, das ist das Wesen der Nationen. Und Gott hat sie dahingegeben und unter diese Herrschaft sind sie gekommen. Die Nationen sind im Gegensatz zum Volk der Wahl der wilde Ölbaum, das haben wir ja letztes Jahr betrachtet. Wohl durften Nationen es erleben, dass sie in der Zeit der Beiseitesetzung Israels eingepfropft wurden in den ödlen Ölbaum und somit mitteilhaftig werden durften der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums und somit den Zeugendienst für Gott in dieser Welt übernehmen durften. Das haben wir ja letztes Mal betrachtet und wir sehen, wir wissen, welch ein gewaltiger Segen ja, haben doch diese eingepfropften Nationenzweige erleben dürfen. Und wir erleben es doch in unseren Tagen, wie das Ausbrechen der Nationenzweigen ein furchtbares Gericht bedeutet. Wenn auf einmal wieder tiefstes Heidentum und damit verbunden Antisemitismus und Antichristentum die Nationen ergreift, wie wir es jetzt doch in unserer westlichen Welt erleben müssen, wo auf einmal Dinge möglich sind, die bestimmt vor 50, 100 Jahren unmöglich waren. Also dieser Sergius Paulus begehrt, das Wort Gottes zu hören. Ein Nationenmann, der völlig außerhalb stand, der gar keinen Bezug zum Gott Israels hatte, vielmehr unter diesem furchtbaren Einfluss des Elimas stand, er bekommt Verlangen nach dem Worte Gottes. Wie kostbar ist das doch, liebe Geschwister. Wir werden hier erinnert an Apostelgeschichte 13, 42, eben wenn wir weiterlesen in der ersten Missionsreise. Der Apostel Paulus hatte in der Synagoge zu Antiochien in Pisidien seinen Landsleuten die Botschaft vom Herrn Jesus bezeugt. Eine bisher völlig unbekannte Botschaft, die wir in Apostelgeschichte 13, 39 lesen. Und von allem, wovon ihr im Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird in diesem jeder Glaubende gerechtfertigt. Eine Frohbotschaft, liebe Geschwister, die noch nie in irgendeiner Synagoge erklungen war. In Christus Jesus wird jeder Glaubende gerechtfertigt. Wir werden morgen da auch noch näher drauf eingehen. Und jetzt lesen wir, was Gewaltiges geschehen ist in den Versen 42 bis 44. Als sie aber hinausgingen, baten sie, dass auf den folgenden Sabbat diese Worte zu ihnen geredet würden. Als aber die Synagoge aus war, folgten viele der Juden und der anbetenden Proselyten. Und da schreibt Heinz Schumacher, dass das eben solche waren wie der Cornelius, solche Proselyten des Tores, Anbetende. Viele der Juden und der anbetenden Proselyten, dem Paulus und Barnabas, welche zu ihnen sprachen und ihnen zuredeten, in der Gnade Gottes zu verharren. Und jetzt kommt es, liebe Geschwister. Am nächsten Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Auch hier lesen wir das wieder. Diejenigen, die das Wort Gottes hören wollten, waren nicht nur solche, die eben schon eine Beziehung zum Gott Israel hatten, sondern da waren ganz viele dabei, die wie der Sergius Paulus, fast die ganze Stadt haben wir gelesen, die wie der Sergius Paulus bisher überhaupt keine Beziehung zum Gott Israels hatten. Um es mit Epheser 2,13 zu sagen, die ganz weit weg in der Ferne waren. Und jetzt darf auf der ersten Missionsreise dieses ganz gewaltige Geschehen Menschen aus den Nationen, und ich verstehe es eben so, der Sergius Paulus ist hier ein Typus, ein Modell, Menschen aus den Nationen, die sich aufgelehnt haben, die selber Gott sein wollten, die eben ja diesen Turmbau zu Babel gemacht haben und die dahingegeben waren, wir lesen es ja aber in 1. Mose 12, dass Gott einen herausgegriffen hat, den Abraham, und mit ihm eben das Volk Israel ja auf den Plan trat. Aber die Nationen, sie waren dahingegeben. Und liebe Geschwister, jetzt darf es geschehen, dass diese Nationen, dieser Sergius Paulus, er begehrt das Wort Gottes zu hören, und diese Leute aus Antiochien, sie begehren das Wort Gottes zu hören, und auf der ersten Missionsreise geschieht das ganz Neue. Menschen aus den Nationen wie der Sergius Paulus, wie die Bewohner von Antiochien, werden gläubig an den Herrn Jesus. Als Paulus und Barnabas nach Antiochien in Syrien, von wo sie aufgebrochen waren, zurückkehren, da geben sie selbstverständlich der Versammlung Zeugnis. Sie erzählen, was geschehen ist, was sie erleben durften. Und dann heißt es da so kostbar, in Apostelgeschichte 14, 27. Als sie aber angekommen waren und die Versammlung zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens aufgetan habe. Eine Tür des Glaubens für die Nationen, liebe Geschwister. Menschen aus den Nationen, da dürfen wir uns jetzt mit ganz persönlich hineinnehmen, dürfen gläubig werden an den Herrn Jesus und Rechtfertigung durch das Blut Jesu erfahren. Und was ist das ganz Besondere daran? Was ist das ganz Neue, das vorher undenkbar war? Ohne einen Mittlerdienst des Volkes Israel und ohne, dass Israel schon seinen König und Messias erkannt hat, losgelöst vom Volk der Wahl, geschieht das. Wir erkennen sehr klar, diejenigen, die da aus den Nationen gläubig werden durften auf der ersten Missionsreise, die laufen nicht auf der Königreichslinie. Wir erkennen, eine ganz neue Heilslinie hat begonnen und wird offenbar, die Leibesgemeinde aus den Nationen und jeder von uns, der dem Herrn Jesus sein Leben anvertraut hat, darf dazu gehören. Wunderbar. Amen. Wir beten noch miteinander. Ja, geliebter himmlischer Vater, im Namen Jesu danken wir dir so von Herzen für dein Wort. Und ja, was muss das damals gewesen sein? Wir erahnen, was damals geschah, als ja, du durch deinen Heiligen Geist diesen Sonderauftrag dem Barnabas, dem Saulus, gegeben hast. Und wir danken dir für diese ganz gewaltige Weichenstellung, die wir hier erkennen dürfen und die uns ganz persönlich betrifft, dass den Nationen eine Tür für das des Glaubens aufgetan wurde. Und das gilt einem jeden von uns, ja, in diesem Gemeindehaushalt, dass ja Menschen aus den Nationen einzig und allein aus Glauben Rechtfertigung erfahren dürfen, durch dein Blut, Herr Jesu. ohne irgendwie vorher ja, mit dir in Kontakt gewesen zu sein, ohne irgendwie jüdisch werden zu müssen, ohne irgendwo hinzugehen, ohne irgendwas an sich vollziehen zu lassen. Nein, einzig und allein aus Glauben darf es geschehen, dass wir in die innigste Gemeinschaft mit dir, Herr Jesu, kommen, als Glieder an deinem Leibe. Welch ein Geschenk. Und wir dürfen es sehen hier in der Apostelgeschichte 13, wie das hier beginnt, dieser ganz neue Weg. Und da preisen wir dich und beten wir dich an und danken dir, dass wir auch in deinem Wort so klar die Linien erkennen dürfen, auch wer allein wirklich der Heilsträger für die Völker und Nationen im Gesamten ist und welche Stadt allein hier das Zentrum ist, wo allein die Völker und Nationen einmal Heil und Rettung erfahren, nicht irgendwo, sondern allein ausschließlich dort durch Israel mit der Stadt Jerusalem als Heilszentrale. Wir danken dir für dein Wort und danken dir, dass wir dieses frohe machende Evangelium lesen dürfen in deinem Wort. Amen.